dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, wenn du sprichst, wenn du sprichst. Veränder unser Wollen, das Fühlen, den Verstand. Veränder unser Reden, nimm du dein Volk an der Hand, wenn du sprichst, wenn du sprichst. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Belebe unseren Glauben durch deines Wortes Kraft. Belebe tote Herzen, du der Gott der Lebenschaft, wenn du sprichst, wenn du sprichst. Erfülle uns mit Liebe, weil du uns so sehr liebst. Lasst uns das weitergeben, weil du uns in Fülle gibst, wenn du sprichst, wenn du sprichst. Du bist ein Gott, seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Gestalte unser Wesen in das Wesen deines Sohns, bis wir eins vor dir stehen an den Stufen deines Throns. Sprichst. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst. Du hast dein Wort gegeben, der du selbst das Schweigen bringst. Wenn du sprichst, wenn du sprichst. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.
Hallo Kinder, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich habe uns was mitgebracht. Ein Blatt Papier. Das Blatt steht für einen Menschen. Und wir stellen uns mal vor, der Mensch ist gerade erst geboren. Und wenn jemand geboren ist, dann kann er vieles noch nicht. Er kann noch nicht laufen, er kann noch nicht sprechen, er kann noch nicht spielen. Er kann aber schon andere Dinge tun. Er kann essen, trinken und er kann schlafen. Je älter der Mensch jetzt wird, desto mehr lernt er. Er macht Erfahrungen. Und in dieser Zeit verkürzt sich sein übriges Leben hier auf der Erde. Er ist ein ganz normaler Mensch, der sich von uns nicht unterscheidet. Er geht in den Kindergarten, dann geht er in die Schule, er macht eine Ausbildung, lernt einen Beruf und er geht dann arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Je älter er wird, desto mehr verkürzt sich seine Lebenszeit hier auf der Erde. Die ganze Zeit während seines Lebens hat er schon das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Er kann nichts tun, dieses Gefühl ist einfach da. Es verschwindet einfach nicht. Dann erinnert er sich, dass man sagt, nur Gott könne diese Leere füllen. Er nimmt sich vor, Gott zu suchen und mit Gott zu reden. Aber wo? Er weiß, dass gläubige Menschen in die Kirche gehen. Aha, sagt er. Also, was macht er? Er besucht eine Kirche. Und dort in der Kirche sagt man ihm, dass Gott im Himmel wohnt. Aha, sagt er, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Na klar, Gott wohnt doch im Himmel. Was mache ich als nächstes, denkt er sich. Er überlegt und überlegt, dann kommt er auf eine Idee. Er kauft sich ein Flugticket. Er geht zum nächsten Flughafen, steigt in das Flugzeug ein. Das Flugzeug fährt auf die Startbahn, hebt ab und steigt über die Wolken. Aber er guckt aus dem Fenster raus und denkt, irgendwie, ich sehe Gott ja immer noch nicht. Wie kann das sein? Er guckt, versucht beim Vordermann aus dem Fenster zu gucken. Aber auch da, er kann Gott nicht sehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal geflogen bist. Deine Eltern haben dir vielleicht schon mal ein Flugticket gekauft, aber dann doch nur, um von einem Ort zum nächsten Ort zu kommen. Aber doch nicht, um in den Himmel zu kommen. Da gibt's ein Hindernis, dass wir nicht in den Himmel kommen können. Etwas, was uns davon abhält, von uns aus zu Gott in den Himmel zu kommen. Jeder von uns sündigt und verletzt damit Gottes Gebote, seine Regeln. Und Sünde kann nicht in Gottes Nähe sein. Überlege doch mal, wie oft du vielleicht schon gesündigt hast. Es kommt oft vor, auch dass ich sündige. Wir tun Dinge, die Gott nicht gefallen. Zum Beispiel hast du vielleicht mal Stress mit deiner Schwester gehabt, einen Streit, hast böse Worte genommen oder hast dir Spielzeug weggenommen, Spielsachen. Oder dein Vater hat dich gerufen im Haus, komm noch mal, ich brauche deine Hilfe. Aber du wolltest lieber was spielen. Ach, was der Papa nur will, hast du gedacht, ne? Warst ungehorsam. Auch das ist Sünde. Oder stell dir vor, du hast etwas angestellt, hast was genommen, was du nicht durftest. Und dann ist es passiert. Dann ist vielleicht mal was kaputt gegangen. Ja. Und dann war auf einmal was nicht ganz in Ordnung, wie es vorher war. Deine Lehrerin vielleicht, wenn es in der Schule war, hat dich dann darauf zur Rede gestellt und du hast gesagt, ich war das nicht, ist mir nicht passiert, also ich doch nicht. Ja, und da hast du gelogen. Ganz schnell tun wir sündigen wir in unserem Leben. Und da ist der Mensch, der Gott jetzt nicht sehen kann im Flugzeug und er denkt, vielleicht bin ich einfach nicht hoch genug geflogen. Ich hab's. Ich weiß, was ich mache. Und er hat sich Geld angespart und von dem Geld kauft er sich jetzt ein Ticket für einen Flug mit der Rakete ins Weltall. Er geht zu dem Stützpunkt, steigt in die Rakete ein und die Rakete hebt ab und er fliegt ganz schnell ins Weltall. Und er sieht eine tolle Welt. Die Erde und der Mond, alles von oben zu sehen. Wunderbar, eine ganz tolle Sicht. Aber trotz dieser Schönheit kann er Gott nicht sehen. Nicht einmal mit einer Rakete kann man zu Gott in den Himmel kommen. Weißt du, es hat schon viele Astronauten gegeben aus verschiedensten Ländern der Welt. Aber weder sie noch wir können mit einer Rakete zu Gott in den Himmel kommen. Gott weiß, dass keiner von uns ein perfektes Leben führt und führen kann, sodass er es auch verdienen würde, irgendwie zu Gott in den Himmel zu kommen. Aber wisst ihr was? Gott liebt uns so sehr, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, damit wir Vergebung für unsere Sünden bekommen können. Der verzweifelte Mensch fliegt zurück zur Erde. Was kann ich sonst noch tun, sagt er, um endlich Gott zu begegnen? Ich wünsche mir das doch so sehr. Eines Tages bekommt er eine Bibel geschenkt und blättert darin. Er beginnt zu lesen. Dabei findet er Antwort auf seine Frage, wie er zu Gott in den Himmel kommen kann. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Der Sohn Gottes starb am Kreuz, obwohl er ohne Sünde war. Und er war perfekt. Und dadurch, dass er so perfekt war, konnte er für alle Sünden aller Menschen am Kreuz sterben. Und ja, am Kreuz starb Jesus an deiner und an meiner Stelle. Wir hätten Strafe verdient, aber Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat unsere Strafe auf sich genommen. Er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, er ist gestorben und Gott hat ihn am dritten Tag wieder auferweckt. Das ist die Bestätigung, dass Gott dieses stellvertretende Opfer von Jesus angenommen hat. Wenn du glaubst, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist und ihn bittest, der Retter in deinem Leben zu sein, dann vergibt er dir alle deine Sünden und er wohnt ab dem Zeitpunkt in deinem Herzen. Und von diesem Moment an wird Jesus immer bei dir sein und dir helfen, das zu tun, was Gott Freude bereitet. Und eines Tages wirst du zu ihm in den Himmel kommen. In der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Denn also hat Gott die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wow, wow. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wow, wow. Denn also hat Gott die Welt geliebt.
Hallo liebe Gemeinde und liebe Zuhörer, ich möchte mit einer Statistik diese Predigt beginnen. Es ist eine erschreckende Statistik, die besagt, dass der Aussage, ich glaube, da ist ein Gott, nur noch 52% der Bevölkerung in Europa zustimmen. In Deutschland sind es nur noch 47% im Jahre 2005 und heute bestimmt noch viel weniger. Wir alle wissen, dass die meisten Menschen nicht mehr an den wahren Gott glauben. Und wenn doch, dann stellen sich viele Gott als einen alten Mann vor mit weißen Haaren und einem weißen Bart. Ein Mann, der nur alles toleriert. Viele haben ein total falsches Bild, auch wenn sie an Gott glauben, von Gott selber. Wir kennen Gott nicht mehr, wie er ist. Und Folge davon ist, dass wir sicher etwas anderes zu Gott haben werden und auch unser Leben ziemlich gottlos sein wird. Und das ist doch bezeichnend für unsere Zeit. Aber wie ist es bei uns Christen? Wir glauben an Gott, aber kennen wir Gott, wie er ist? Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist dein Gott? Wie ist dein Gott? Oder was fasziniert dich so an deinem Gott? Was bringt dich in Begeisterung über ihn, in Staunen? Kennst du deinen Gott? Ich glaube, unser großes Problem ist, wir kennen Gott nicht wirklich, wie er ist. Wir staunen nicht mehr wirklich über ihn, weil wir ihn so wenig ansehen in sein Wort. Und deshalb haben wir oft auch keine Gottesfurcht, oder wir beurteilen diese Zeit und andere Dinge in unserem Leben falsch. Wir haben oft ein falsches Gottesbild. Wir denken viel zu klein über ihn und das hat auch negative Auswirkungen auf unser Leben. Paulus, er betet immer wieder in den Briefen darum, dass die Gemeinde Gott erkennt. Warum? Weil das so eine große Auswirkung hat auf das Leben der Gläubigen. Wir werden als Christen große Probleme haben, wenn wir Gott nicht wirklich kennen. Und das zeigt auch die Situation Israels zur Zeit Jesaja. Sie wurden ja Gott untreu über die Zeit, sodass die Leute Gott nicht mehr kannten. Und deshalb lebten sie auch so gottlos. Wie kam es damals dazu? Es war eigentlich die Folge eines großen Wohlstandes, das Israel unter den Königen Osia und Jotham im 8. Jahrhundert vor Christus erlebte. Aber diese Blütezeit hatte leider die Folge des geistlichen und moralischen Zerfalls. Es war so ähnlich, wie wir das in der Geschichte von unserem Land beobachten können. Wenn es dem Menschen gut geht, und das tut es uns zweifellos in unserem Land, ist eine große Gefahr da. Nämlich die Gefahr, Gott zu vergessen und Gott zu verlassen. Und das beobachten wir in unserer Zeit. Und so war es auch zur Zeit Jesajas. In Jesaja 1, Vers 4 heißt es, dass Israel den Herrn verlassen hatte. Es traf ein, was Jahrhunderte vorher Gott angekündigt hat oder sein Volk gewarnt hat. Wenn sie in das verheißene Land einziehen und es ihnen sehr gut gehen wird, dass sie aufpassen sollen, Gott nicht zu verlassen, nicht zu vergessen. Aber sie haben Gott verlassen, sie haben Gott vergessen. Und die Folge davon war ein Leben in Menschenfurcht und Heuchelei. Jesaja 1, die Verse 10 bis 15. Die Folge war ein übermäßiger Materialismus. Jesaja 2, Vers 7. Götzendienst, Jesaja 2, 8 bis 9. Stolz, auch Jesaja 2. Habgier, Jesaja 5, Vers 8. Ausschweifung, Kapitel 5, 11 bis 12. Unglaube, Kapitel 5, 18 bis 19. Und die Entstellung des Rechts, Kapitel 5, die Verse 22 bis 23. Und im Kapitel 1, Vers 3 heißt es, dass sie ihren Gott nicht mehr kannten, weil sie sich in ihrem Wohlstand völlig von ihm abgewandt haben. Und Folge von diesen Sünden war, dass Gott sein Volk durch Gericht aus Liebe erziehen musste. Und so ist Kapitel 1 bis 35 voller Gericht Gottes über sein Volk. Gott, er konnte nicht einfach länger zusehen, wie sich sein Volk selber zerstörte, weil sie ihn die lebendige Quelle verließen. Er musste durch Gericht handeln, um den gläubigen Rest aus Israel dann sein Heil zu senden und seine ganze Gnade zu erweisen. Jesaja, er war ein Prophet Gottes und er sagte voraus, als Folge des Gerichts, die Gefangenschaft für das Nordreich und das Südreich. Aber ab Kapitel 40 prophezeit er die Gnade, die Gott seinem Volk nach dem Gericht geben wird. Ein großer Trost dabei ist, dass Gott beim Gericht nicht stehen bleibt, sondern er seine Gnade sendet. Und in Jesaja 40 bis 48 finden wir eine prophetische Schau. Jesaja schaut nach vorne in die Zukunft, wo das Volk Israel in Gefangenschaft in Babylon ist. Aber um die Zeit seiner Befreiung und Rückkehr ins Land Israel kommt. Und Gott kannte darin die schwere Situation des Volkes Gottes in Babylon und er tröstet sie. Und wir wollen uns heute einmal in Kapitel 40 die Verse 12 bis 31 ansehen. Und diese Verse sollen für Israel eine Begegnung mit dem lebendigen Gott sein. Und sie sollten wieder erkennen, wer dieser Gott ist, den sie verlassen und vergessen hatten. Und sie sollen uns die Größe und Herrlichkeit Gottes zeigen. Und das soll auch unser Thema sein, über das wir nachdenken wollen. Erkenne die Größe und Herrlichkeit Gottes. Jesaja Kapitel 40, die Verse 12 bis 31 möchte ich lesen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass sie ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Insel auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zu Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihn an die Seite stellen? Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold, lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt zwei Geschenke in Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über den Kreis der Erde thront, vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbrettet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Boden, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in die Erde Wurzel getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie bestoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dies erschaffen? Er, der ihr Heer abzählt, herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, mein Recht entgeht mein Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft, stärkt genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, die junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich möchte noch einmal beten. Vater, danke, dass du dich offenbarst in dein Wort, deine Größe und Herrlichkeit. Und wir beten, dass du uns groß wirst durch diesen Text, sodass wir dich mehr verehren, anbeten und dich mehr lieben. Amen. Wie ist nun Gott, dieser große Gott? Als erstes macht Jesaja deutlich, Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Allmächtige. Vers 12. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? 5 rhetorischen Fragen, die nur einen als Antwort haben, zeigt Jesaja, dass Gott, als er das Universum schuf, niemand zu Hilfe benötigte, weil er allein allmächtig ist. Er ist so ein großer Schöpfer, dass all die Abermillionen Litern von Wassern des Atlantiks, des Pazifiks und anderen Meere und Seen in seiner hohlen Hand gemessen wurden. Ich habe hier einen Globus von unserer Erde mitgebracht. Ihr seht den. Man weiß heute, dass der größte Teil der Erdoberfläche, nämlich 71%, von Wasser bedeckt ist. Also sehr viel Blau auf diesem Globus. 71% der Erde ist voll von Wasser bedeckt. Das Wasservolumen der Erde belaufen sich auf circa 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Das hat jemand ausgerechnet. Also eine unglaublich große Menge, was diese Erde an Wasser hat. Aber doch misst Gott diese Riesenmenge an Wasser, allein im Bild gesprochen, damit wir uns das vorstellen können, in seiner hohlen Hand. Also für Gott ist alles Wasser dieser Welt so viel, wie wenn ich hier in einen Eimer voll Wasser greifen würde und eine Handvoll Wasser rausholen würde. Das ist gewaltig, wie groß dieser Gott sein muss. Mit der Spanne seiner Hand, Jesaja gebraucht ja immer wieder Bilder, er gibt Gott einen Körper, obwohl er eigentlich keinen Körper hat. Er ist ja Geist, aber er benutzt das Stilmittel, dem er Gott einen Körper gibt, damit wir uns das vorstellen können. Und mit seiner Spanne grenzt Gott den Himmel ab. Die Spanne war eine damalige Maßeinheit. Man meint damit die circa 20 Zentimeter vom Daumen bis zum Mittelfinger, bis zum ausgestreckten Mittelfinger. Und mit dieser Spanne kann Gott das gesamte große, weite Sternenall, das ist hier gemeint mit Himmel, umfassen. Er braucht dazu nicht mal seine ausgestreckten Arme. Nein, mit der Spanne kann er das schon. Unglaublich, wie groß dieser Gott ist. Man nimmt an, bei dem noch heute wenig erforschten Weltall, dass es mit seinen circa 100 Milliarden Galaxien eine Ausdehnung von circa 78 Milliarden Lichtjahren hat. Also das Licht bräuchte, obwohl es die schnellste Einheit ist, vom einen Ende zu dem anderen Ende 78 Milliarden Jahre. Damit wir uns diese Größe etwas vorstellen können, die Erde ist von unserer Sonne ungefähr 8,3 Lichtminuten entfernt, also nicht einmal eine Lichtstunde. Das Licht braucht von der Sonne zur Erde 8,3 Minuten, um die 150 Millionen Kilometer zurückzulegen. Der Durchmesser unserer Galaxie, der Milchstraße, beträgt 100.000 Lichtjahre. Also ein Bruchteil von den 78 Milliarden Lichtjahren des heute erforschten Weltalls. Also unser Weltall, das Gott schuf, ist für uns unvorstellbar riesig. Unvorstellbar. Und doch sprach Gott nur ein Wort und es war da. Warum? Weil er der Allmächtige ist. Und Gott umfasst dieses große Universum mit den unzählbaren Sternen, wie ich hier mit meiner Hand einen Apfel umfassen kann. Unbegreiflich, wie groß dieser Gott ist. Und jetzt stellt euch das mal vor. Dieser große Gott, der hier beschrieben wird, ist in Jesus Christus so klein geworden, um auf diese Erde zu kommen, um für uns winzige Menschen aus reiner Liebe am Kreuz von Golgatha zu sterben. Für einen jeden Menschen von uns, für seine Schuld, sein Leben zu lassen, damit wir eine Beziehung mit diesem gewaltigen Gott haben können. Kann man dann nicht nur staunen, über diesen großen Gott, wie gewaltig das ist. Gott ist so mächtig, dass der Staub der Erde in eines seiner Maße gemessen werden kann. Und die Berge und Hügel, die wie der Mount Everest mit seinen 8.848 Metern oder die Alpen, die doch so groß und schwer sind, aber im Vergleich zu ihm so winzig sind, dass er sie mit einer normalen Waage messen kann und wiegen kann. Er braucht dazu kein Riesengerät, sondern eine normale Waage. Kein Mensch könnte das machen. Doch Gott ist so groß, dass es für ihn kein Problem ist. Niemand auf der Erde ist Gott in seiner Allmacht gleich. Er hat alles in einer so vollkommenen Weisheit geschaffen, dass wir nur staunen können, wenn wir alles erforschen. Seht ihr, wie groß Gott ist und wie klein wir ihn selber machen und über ihn denken? Vor allem in unseren Gebeten denken wir so klein von Gott und wir zweifeln an ihm und seiner Macht. Doch Gott, ihm ist kein Ding unmöglich. Er ist allmächtig, wo der Mensch auch mit seiner Wissenschaft, die sicher gut ist, an Grenzen kommt und voller Fragen ist. Das ist für Gott so winzig, klein. Gott ist so mächtig, sodass dein größtes Problem, das du hast, für ihn ein Kinderspiel ist. Was ist zurzeit dein größtes Problem? Und vielleicht hast du durch diese Pandemie, die wir erleben, mehrere Probleme bekommen in deinem Leben. Was ist dein größtes Problem? Siehst du, bei Gott sind alle Dinge möglich. Er ist so groß, er kann alles, er kann dir helfen. Der wünscht sich von dir, dass du ihm vertraust. Gott ist der Allmächtige, haben wir gesehen. Aber seine Größe und Herrlichkeit wird auch in seiner Allwissenheit erkennbar. Das ist unser zweiter Punkt. Gott ist nicht nur der Allmächtige, er ist auch der Allwissende. Verse 13 und 14 nochmal. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er im Rat gefragt, dass der ihn verständigt mache und ihm den Weg des Rechts wiese, dass ihn Erkenntnis lehrte, ihm den Weg der Einsicht zeigt? Jesaja stellt wieder zwei seiner rund 20 rhetorischen Fragen, die er als Stilmittel benutzt, damit wir nachdenken und verstehen, wer dieser Gott ist. Gottes Wissen ist unbegrenzt. Niemand auf der Erde kann behaupten, dass er den Herrn irgendetwas gelehrt oder beigebracht hätte. Gott braucht nicht in die Schule gehen, wie ihr Kinder, um zu lernen, wie das Leben auf der Erde funktioniert oder wie groß das Weltall ist. Er braucht nichts erforschen. Er braucht niemanden, den er um Rat fragt. Er braucht auch nicht in eine Bibelstunde gehen, damit er lernt, auf den richtigen Weg, den Weg des Rechts und den Weg der Einsicht zu kommen. Wie wir müssen das lernen. Gott ist die Weisheit in Person. Und schon Hiob machte Gott durch viele Fragen deutlich, dass sein Wissen nichts ist im Vergleich zu seinem unerschöpflichen Wissen, im Vergleich zu Hiobs Wissen und seinem Wissen. Und wenn man erkennt, dass Gott Rat und Einsicht von uns Menschen nicht nötig hat, kann man sehen, ein wie großes Wunder ist, wenn dieser gleiche Gott uns Menschen zeigt, wie wir zu ihm kommen können. Und durch den Glauben an Jesus Christus, haben alle, die ihn angenommen haben, den Heiligen Geist empfangen, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Durch ihn können wir Einblick in Gottes Weisheit haben. Wir können Gott und sein Wort verstehen und selber auch verständig und weise werden und ihn erkennen. Gott ist der Allwissende. Er kennt nicht nur die Natur, er kennt uns Menschen ganz genau. Er weiß um jeden einzelnen Gedanken, den du in deinem Herzen hast. Er weiß um alles. Und das muss uns bewusst sein. Aber die Israeliten, denen war das nicht mehr bewusst zur Zeit Jesajas. Sie kannten Gott nicht mehr. Sie dachten, Gott habe sie doch vergessen in ihrer schwierigen Lage. Doch Jesaja macht ihnen deutlich, dem ist nicht so. Gott ist der Allwissende, er kennt ihre Lage. Er weiß, was kommt und das tut er auch in dein Leben. Egal was ist, er weiß darum. Und oft denken wir auch so begrenzt von Gott. Gott weiß doch nicht, was ich durchmache. Warum muss das in meinem Leben passieren? Und. Doch Gott weiß. Und er weiß auch, wozu du durch diese Zeit gehen musst. Durch diese Schwierigkeiten, die du hast. Und oft erkennen wir am Ende der Tage erst diese Wahrheit, dass Gott alles wusste und unser Leben wunderbar führte. In einem Lied heißt es, wenn wir bei Gott sein werden, werden wir staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Alles diente in unserem Leben zu unserem Besten. Ob es schwierige Menschen sind, schwierige Umstände, ob es Leid, Not, Krankheit ist, alles diente zu unserem Besten. Gott ist der Allwissende, der unser Leben in seiner Liebe lenkt. Nächster Punkt ist, dass die Größe und Herrlichkeit auch deutlich wird in seiner Unvergleichbarkeit. Denn Gott ist nicht nur der Allmächtige, der Allwissende, sondern Gott ist auch der Unvergleichliche. Verse 15 bis 20 schreibt Jesaja: Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Und was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen, der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Gott ist mit nichts auf dieser Welt, was er geschaffen hat, zu vergleichen. Man kann verschiedene Fußballprofis gegenüberstellen und ihre Stärken und Schwächen vergleichen, aber bei Gott geht es nicht. Er spielt in einer anderen Liga. In Vers 15a und 17 wird deutlich, dass alle Völker nicht mit Gott zu vergleichen sind. Alle Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschale. Alle Völker sind wie nichts vor Gott. Sie gelten ihm weniger als nichts. Wie viel sind alle Völker? Zur Zeit Jesajas wohl weniger als heute. Man weiß nicht genau, wie viele Völker es heute auf der Erde gibt. Aber es soll rund 5000 Urvölker geben, von denen sich wiederum mehrere Völker gesplittet haben. Und in diesen Tausenden von Völkern leben derzeit über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr schon einmal an einer Stelle gesehen habt, vielleicht in einem Fußballstadion, in dem 50.000 Menschen reinpassen, und das ist schon eine Riesenmenge an Menschen. Und doch, wenn sich alle Menschen an einen Ort treffen würden und die Fläche unüberschaubar wäre, sind alle im Vergleich zu Gott wie ein Tropfen am Eimer oder wie ein kleines Staubkorn auf einer Waage. Seht ihr, so groß ist Gott. Alle über 5000 Völker sind wie nichts vor ihm, sogar weniger als nichts. Für Israel, die ja in der Gefangenschaft sein werden, muss es ein großer Augenöffner gewesen sein. Denn für sie war ja die Babylonier ein überschweres, gewaltiges Volk mit sehr viel Macht. Und das waren sie auch in den Augen von Menschen, ein gewaltiges Volk. Doch in den Augen Gottes ist auch dieses Volk wie ein Staubkörnchen, der, wenn man ihn auf die Waage legt, am Gewicht nichts verändert. Man muss sich das mal vorstellen, wie groß und mächtig dieser Gott ist. Da scheinen einem Menschen so übergroß im Leben und wir fürchten sie oft genug und doch sind sie vor Gott wie nichts, wie gar nichts. Und auch wir brauchen uns nichts einbilden, dass wir sind das genauso vor Gott. Wir brauchen nicht so groß zu tun, was wir alles sind und können. Und gerade diese Epidemie zeigt, wie wir gar nichts in der Hand haben als Menschen. Wie winzig klein wir sind und keine Macht haben. Wir sind Staub vor diesem Gott. Und trotzdem kennt Gott einen jeden von uns mit Namen. Jeder Mensch unter den über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ist sein Geschöpf, das für ihn wertvoll ist, den er ganz persönlich liebt und für den er seinen Sohn ans Kreuz hat nageln lassen. Obwohl der jeder Mensch schuldig ist vor diesem Gott, hat Jesus dennoch sein Leben gegeben für alle Menschen. Ist es nicht Wahnsinn? Warum hören wir das und staunen nicht mehr über unseren herrlichen Gott und reden vielmehr begeistert über Fußball, über Klamotten, über Autos und so weiter? Aber Gott, er will uns wieder neu in Staunen versetzen über ihn. Und Jesaja will, dass Israel, aber auch uns durch sein größerer, kleiner Vergleich das deutlich machen. Auch in Vers 15b zeigt er das auf. Gott hebt die Tausenden von Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Es ist gar nichts für ihn. Vers 16 sagt er das auch. Kein Wald hat so viel Holz und so viel Tiere zum Brandopfer für Gott. Auch der fruchtbare Libanon, der im Norden Israels ist, hat das nicht. Obwohl dieser Wald in der damaligen Zeit wegen seinen Zedern mit ihren gewaltigen Höhen und riesigen Umfang sehr bekannt und begehrt war. Aber wenn auch alle Bäume in diesem Riesenwald abgeschlagen und zu Brennholz gemacht würden, und wenn man alle Tiere, die sehr viele waren in diesem Wald, zusammentreiben würde, würden sie nicht für Gott reichen zum Brandopfer. Das macht deutlich, dass Gott eine Anbetung verdient, die wir Menschen in unserer Schwachheit nicht bewirken können. Er verdient so viel Anbetung, dass nichts auf dieser Erde ihn zufriedenstellen würde. Und ich frage mich oft, wie mickrig ist das, was ich Gott als Anbetung bringe? Wie wenig ist meine Opferbereitschaft, meine Hingabe an ihn? Wie mickrig sind meine Worte, wie ich Gott lobe im Gebet? Aber Gott ist würdig, geehrt zu werden über alles, so dass die Engel im Himmel Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig ist dieser große, herrliche Gott. Genauso sind alle Götzen mit ihm nicht zu vergleichen, macht Jesaja deutlich. Die Babylonier hatten ja viele Götter, aber auch Israel hatte sie. Das war ja genau ihr Problem. Sie haben den wahren Gott, den Jesaja beschreibt, verlassen und sich als Folge selber Götter gemacht. Und das ist in den Augen Gottes total lächerlich, was Menschen tun. Sie malen die Unermesslichkeit Gottes in Form von selbstgemachten Götzenbildern aus Gold oder Holz darstellen zu können. Und Jesaja geht darauf immer wieder ein in den Kapitel 40 bis 48. Aber es ist unmöglich, die Unermesslichkeit Gottes darzustellen in einen Götzen. Gott ist einzigartig, unvergleichlich. Damals ließen sich reiche Leute von Künstlern ein Götzenbild gießen, um es dann von einem Schmied mit Gold überziehen zu lassen und mit silbernen Kettchen zu verzieren. Arme Leute dagegen konnten sich so einen teuren Spaß nicht leisten. Sie nahmen ein Stück Hartholz, das nicht faulte, ging dann zum Schnitzer, sodass er ihnen ein Götzenbild machte, von dem sie sich niederwerfen konnten, um es anzubeten. Manche von euch denken jetzt vielleicht, wie kann man so etwas machen? Wie können Menschen so etwas tun? Ist doch total banal, sich vor einem Götterbild niederzuwerfen, um Hilfe anzuflehen. Das gibt's doch heute nicht mehr, oder? Johannes schreibt in seinem ersten Brief im letzten Kapitel, Vers 14, dass wir uns vor den Götzen hüten sollten. Es gibt diese Götzen noch, auch wenn sie heute anders aussehen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir Menschen, jeder von uns, wir sind von Gott als Anbeter gemacht und wir werden immer etwas anbeten. Und wenn es Gott nicht ist, der große und herrliche Gott, dann ist es etwas anderes. Und heute beten wir an das Geld an, den Materialismus, den Fußball, den Computer, das Auto. Wir beten unsere eigene Ehre und Anerkennung an. Wir beten uns selber an. Und all das kann so schnell zum Götzen werden. Und du weißt auch von dir, was du mehr liebst als Gott, was mehr Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit von dir nimmt als Gott. Das kann ein Götze sein. Eine Frau, sie schaute mal am Sonntag aus ihrem Fenster und da war ihr Mann, er hatte sein Auto gewaschen und er hat es poliert und sehr viel Kraft reingesteckt. Und dann dachte sich die Frau so, wenn er mich auch mal so berühren und streicheln würde wie sein Auto, das sind unsere Götzen heute. Israel hatte ihren Gott, der sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten und dem sie allein dienen und anbeten sollten, verlassen. Jesaja schreibt hier, wie dumm das war. Er sagt uns, wie dumm es ist, nicht Gott allein anzubeten und ihm zu dienen. Gott ist nicht zu vergleichen mit den Göttern dieser Welt. Nur er ist würdig, alle Anbetung zu bekommen, weil er der einzige Gott ist und neben ihm gibt es keinen. Wen oder was betest du an? Es ist der unvergleichliche, große Gott, über den wir reden, oder etwas anderes. Wisst ihr, wir sind dafür geschaffen, etwas Größeres anzubeten als uns selber. Und weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wird Gott in dein Leben so lange nicht zufrieden sein, bis du aufhörst, dich selber anzubeten und stattdessen ihn mit deinem Leben zu ehren und zu verherrlichen. Und deshalb wird er in seiner großen Liebe dich reinigen wollen. Denn du wirst nie glücklich sein und zum wahren Leben kommen, wenn du nicht lernst, ihn zu verehren und zu verherrlichen. Und das Schöne ist, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn groß machen, dann sind wir zufrieden und glücklich, weil wir dafür gemacht sind als Menschen. Wir sind hier auf diesem Planeten, um Gott die Ehre zu geben, um seine Herrlichkeit, seine Größe groß zu machen. Gott ist der Unvergleichliche. Das nächste ist noch, dass Gott Größe und Herrlichkeit auch in seiner Herrschaft erkennbar wird. Gott ist auch der Herrschende. Jesaja 40, die Verse 21 bis 25 schreibt er, wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht, es ist auch euch nicht von Anfang an verkündigt worden, habt ihr nicht Einsicht erlangt in den Grundlegungen der Erde? Er ist es, der über den Kreis der Erde thront. und von dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzel getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppel hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Gott wacht aus seiner unbeschränkten Machtposition im Himmel über sein geschaffenes Universum. Es sind nicht Götzen, die regieren, sondern Gott. Er ist der große König. Und das verkündet sogar die Schöpfung. In Römer 1, Vers 20 heißt es, dass das unsichtbare Wesen Gottes, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffen der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Aber Israel, sie dachten nicht mehr über diese Wunderwerke in der Schöpfung nach. Sie haben Gott vergessen, dass er der Herrschende ist. Und deshalb stellt Jesaja ihnen die Frage, wisst ihr es nicht? Sie hatten auch vergessen, was sie alles durch Gottes Wort von Gott in der Vergangenheit gelehrt bekamen. Ist es nicht von Anfang verkündigt worden, schreibt Jesaja. Mit dem Anfang ist hier nicht der Anfang der Welt bei der Schöpfung gemeint, sondern Gottes Erlösung von Israel aus Ägypten. Und schon bei dieser Erlösung, als Gott Israel aus der Gewalt der Ägypter befreite, zeigte sich Gott als der Herrschende, der die Kräfte der Natur gebieten kann. Und Israel hatte in der Vergangenheit bei verschiedenen Festen so oft daran gedacht, sich an diesen lebendigen Gott zu erinnern. Doch weil sie Gott mit der Zeit verließen, vergaßen sie das alles. Doch auch wenn sie es vergaßen, bleibt es immer noch so. Gott ist König, der über der Erde thront. Er allein ist erhaben über alles Irdische und vor ihm sind alle über 7 Milliarden Bewohner der Erde wie ein Nichts gegenüber ihm. Gott, er macht sogar zunichte die Machthaber auf der Erde. Wenn Gott über allem ist und über allen Thronenden Herrschern steht, dann sind alle Fürsten und Richter bedeutungslos und darum von Israel nicht zu fürchten. Obwohl die Könige der Erde gepflanzt werden von Gott, er setzt sie ein und setzt sie ab. Er setzt sie ein, sodass sie wie ein Baum gewurzelt sind, dass sie wachsen und groß werden. Aber dann haucht er sie dennoch an, sodass sie verdorren, vom Sturm umgeblasen werden. Und Jesaja will durch dieses Bild die Vergänglichkeit der Könige auf Erden gegenüber den ewigen, wahren Gott, den wahren König, deutlich machen. Gott ist einfach als Schöpfer und Richter unvergleichlich. Schon in den Versen 6 bis 8 schreibt Jesaja über die Vergänglichkeit des Menschen. Doch Gott ist da als wahrer König ganz anders. Er kontrolliert in seiner Übermacht und seiner Souveränität die Geschichte. Er setzt Könige ein und wieder ab. Er lenkt sogar die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und diese Wahrheit war ein großer Trost für die Israeliten, die unter der Bedrohung des Assyrischen Reiches leben. Sogleich von Jesaja hörten, dass das babylonische Reich sie in die Gefangenschaft führen wird. Gott erherrscht über alle Menschen und Könige. Und das nicht nur im tausendjährigen Reich sichtbar, nein, durch die gesamte Geschichte, immer hindurch. Die Herrscher dieser Welt, sie vergehen sehr schnell. Wer erinnert sich heute noch an Kaiser und Könige im Deutschen Reich in der Geschichte? Wer? Gott hat die großen Reiche der Welt in der Geschichte untergehen lassen. Da war Babylon, da war Assyrien, da war Medo-Persien, da war Griechenland. Aber sein Reich besteht immer und ewig. Und er regiert und er wird die Menschheit richten, weil er auch der Heilige ist, der Sünde nicht dulden kann. Und deshalb braucht jeder Mensch die Versöhnung durch Jesus Christus. Und diese Versöhnung bietet er an jeden Menschen an. Gott ist der einzige oberste Herrscher der Welt und er hat alles unter seine Kontrolle. Selbst diese Pandemie, die wir erleben, Gott ist in Kontrolle. Er ist es, der die Weltgeschichte schreibt und der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Gott braucht als König keine Beratung oder Zustimmung für das, was er sich vornimmt. Und keiner kann ihn davon abhalten, das zu tun, was ihm gefällt. Daniel schreibt, da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und zu ihm sagen könnte, was tust du da, Gott? Und die entscheidende Frage ist, wenn Gott über alles herrscht, ist er auch König deines Lebens? Ist es der Gott, der das Sagen hat in deinem Leben und dem du gehorchen und gefallen möchte? Ich glaube, wir müssen immer wieder Gott unsere Herrschaft abgeben, dass er Herrscher ist und dass er regiert in unserem Leben. Gott ist es, der regiert und der König ist. Bis auf diese vier Punkte ist Gott der Bibel der gleiche Gott, wie wir ihn auch in anderen Religionen finden können. Wenn hier noch der fünfte Punkt wäre, auf den ich noch eingehen möchte. Denn darin unterscheidet sich Gott von den Göttern anderen Religionen. Denn der Gott der Bibel ist trotz seiner unvorstellbaren Größe ein sehr, sehr persönlicher Gott für die, die ihn zum Vater haben. Denn Gott ist fünftens auch der helfende Gott. Gott ist der Helfende. Verse 26 bis 31 schreibt Jesaja: Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dies erschaffen? Er, der ihr Heer abzählt, herausführt, er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du den Jakob und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, mein Recht entgeht mein Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und stärkt genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Israel bezweifelte zur Zeit Jesaja, dass Gott ihr Helfer ist. Sie standen ja unter der Bedrohung durch Assyrien und Jahre später wurden sie in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und bei all dieser Not dachten sie, Gott, er hat uns vergessen. Unser dunkler Weg ist verborgen dem Herrn. Doch wirklich? Jesaja stellt ihnen wieder Fragen, damit sie erkennen, dass dem nicht so ist. Wenn sie nur bei Nacht in den Sternenhimmel schauen würden, würden sie erkennen, dass Gott der mächtige Schöpfer ist, der aus dem Nichts alles geschaffen hat und der Leben kennt. Gott hat die Anzahl der Sterne im Himmel bestimmt, nicht der Urknall, und er kennt von jedem Stern den Namen. Wie viele Sterne sind das, die Gott bei Namen kennt? Wenn du nachts mal nach oben siehst, in den klaren Himmel, und kannst du mal versuchen zu zählen, wie viele Sterne das sind, du wirst merken, du schaffst das nicht. Übrigens, man schätzt, dass mit einem bloßen Auge bei einer guten Nacht man auf einmal 7000 Sterne sieht. Wir haben vorher schon gesehen, dass das heute erforschte Weltall circa 100 Millionen Galaxien hat, die wiederum Milliarden von Sternen haben. Unsere Galaxie hat wohl mehr als 100 Milliarden Sterne. Und wenn jede Galaxie die Anzahl von Sternen hätte, wäre es also eine Rechnung von 100 Millionen mal 100 Milliarden Sterne. Das ist unvorstellbar viel. Keiner kann wirklich ermessen, wie viele Sterne es in All gibt. Der australische Astronom Simon Driver hat die Leuchtkraft aller Galaxien in dem für uns sichtbaren Teil des Weltalls ermittelt und daraus eine schwindelerregende Zahl von Sternen abgeleitet. Er glaubt sogar, dass es im Universum mehr Sterne gibt als Sandkörner an den Stränden und in den Wüsten der Erde. Denn er ist auf eine Zahl von 70 Trilliarden Sternen gekommen. Das ist eine 7 mit 22 Nullen dahinter. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Kosmos, den wir als Menschen beobachten können. Und wir haben noch lange nicht alles entdeckt. Und wir kommen da an unsere Grenzen als kleine Menschen, wenn es um Sterne geht. Doch Gott, er weiß nicht nur als Schöpfer, wie viele es genau sind. Er kennt sogar jeden einzelnen Stern mit seinem Namen. Ist das nicht Wahnsinn, wie groß und unbegreiflich unser Schöpfer ist? In der Gemeinde fällt es uns schon schwer, jeden zu kennen und dann noch den Namen der Person zu wissen. Fällt mir besonders schwer, wenn ich da Menschen sehe, die ich schon mal gesehen habe, denke, woher kenne ich den? Ich überlege, und dann fällt es mir ein, dort und dort habe ich die Person schon mal getroffen. Dann überlege ich, wie heißt dieser, aber ich komme oft nicht auf den Namen der Person. Aber es ist gewaltig, wie Gott ist. Er kennt nicht nur die Sterne, die er schuf, sondern auch ihren Namen. So groß ist seine Macht. Und so stark ist er, sagt Jesaja. Und wenn Gott jetzt schon keinen einzelnen Stern vermisst und aus den Augen verliert, ist es dann für ihn ein Problem, dass er jeden der 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde mit Namen kennt und von jedem alles im Leben weiß, sogar jeden einzelnen Gedanken? Eigentlich nicht, oder? Doch Israel damals und viele Christen heute zweifeln dran. Sie sagen, Gott, er weiß doch gar nicht, was ich durchmache. Jesaja muss Israel und dir wieder die gleiche Frage wie in Vers 21 stellen. Weißt du es nicht? Hast du es denn nicht gehört, wer Gott ist? Wer dieser Gott ist? Gott ist dein Helfer. Er ist der lebendige, ewige Schöpfer, der nicht vergeht, ganz anders als die heidnischen Götzen. Er wird als König nicht wie wir müde und matt. Hast du heute Nacht geschlafen? Ja, ich auch, aber Gott nicht. Er hat über dir gewacht. Sein Verstand und sein Wissen, der jeden Stern mit Namen kennt, der alles weiß, sogar jeden einzelnen deiner Gedanken, ist unerschöpflich. Das heißt, keiner kann wirklich die Gedanken und Wege Gottes erforschen. Und deshalb sind sie so anders als die unseren. Gott kümmert sich um die Sterne, durch ihn verläuft jeder Stern seine Bahn, sodass es zu keinem Zusammenstoß im Universum kommt. Wie viel mehr muss es sich um die Krone der Schöpfung jeden einzelnen Menschen kümmern? Für diesen mächtigen Schöpfer ist es kein Problem, dem Müden Kraft zu geben, die Unvermögenden, das sind die Schwachen in dieser Welt, zu stärken, weil er selber nicht müde wird. Und wir alle, sogar die jungen Männer unter uns, die noch mit ihrer Kraft protzen, werden müde und schwach und müssen sich wieder durch Schlaf erholen. Aber Gott ist unermesslich in seiner Kraft, in seiner Stärke. Israel war durch ihre schwere Situation müde und schwach geworden. Doch Gott befreit sie nicht unbedingt aus ihrer Situation, sondern er lässt sie darin und möchte ihnen dabei helfen, mit ihrer Lage zurechtzukommen. Man fragt sich, warum lässt Gott oft solche schwierigen Zeiten zu, wie wir erleben? Warum tut er nichts dagegen? Ich glaube, damit wir aufhören, auf uns selber und auf andere Menschen zu vertrauen und stattdessen allein auf ihn zu hoffen. Denn die auf den Herrn harren, in ihren schweren, ermüdeten Lagen, erleben etwas Übernatürliches. Sie erleben, wie Gott ihnen in seiner großen Macht neue Kraft schenkt, dass sie wie ein Adler, der seine großen Flügel ausbreitet, auffahren in die Höhe und dass sie ihren schweren Weg gehen und nicht müde werden und aufgeben. Doch sie müssen auf Gott harren. Was bedeutet das? Das Wort bedeutet im Hebräischen, eifrig zu warten oder zu hoffen. Jesaja gebraucht das Wort noch 14 Mal in seinem Buch. So schreibt Jesaja in Kapitel 25, Vers 9, dass eine Zeit kommen wird im tausendjährigen Reich, wo jeder auf Gott harren wird. Er sagt dort, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren. Und er wird uns helfen, das ist der Herr, auf den wir harren, dass wir uns freuen und fröhlich sein in seinem Heil. Oder im Psalm 27, Vers 14, fordert uns David auch auf, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Aber wie schwer fällt es uns in schweren Zeiten, wenn man alles, zum Beispiel durch eine Krankheit, alles hoffnungslos aussieht, auf Gott zu warten und auf ihn zu hoffen. Es kommt vielleicht viel öfter vor, dass wir Gott anklagen, dass wir trotzig sind, dass wir murren und schnell aufgeben. Aber kindlich zu vertrauen in Schwierigkeiten, das ist nicht einfach. Aber nur so erfährt man, wie Gott in den Schwachen mächtig ist. Und vielleicht muss uns deshalb Gott so oft in die Not führen, damit wir das lernen und aufhören, auf uns und andere Menschen zu vertrauen. Der Elberfelder Kaufmann Johann Friedrich Räder, er befand sich einmal in einer großen Not. Er hatte sein kleines Vermögen in sein Geschäft gesteckt. Doch eine finanzielle Katastrophe bahnte sich an, ähnlich auch wie viele Unternehmer in unserer Zeit heute erleben. Und er dachte sich, soll ich neue Schulden machen? Was wird das Ende sein? Sorgenfalten stellten sich ein. Eines Morgens bemerkte seine Frau, dass er abends gar nicht zu Bett gegangen war. Sie fand ihn, aber sein Gesicht war erhellt. Er zeigte ihr ein Blatt Papier mit einem Lied, das ihn diese Nacht gedichtet hatte. Da heißt es, Haare meine Seele, Haare des Herrn, alles ihm befehle, hilft dir doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not, wird er dich beschirmen, der treue Gott. Friedrich Räder hat diese Kraft von Gott erlebt, weil er auf seinen Gott harrte. Ich weiß nicht, in welcher Lage du dich befindest. Vielleicht plagen dich Sorgen, Krankheit, Schwierigkeiten, Not. Ich weiß es nicht. Aber Jesaja fordert uns auf, Gott zu vertrauen, auf ihn zu warten, auf ihn unsere Hoffnung zu setzen und uns nicht zu sorgen. Es ist schon unglaublich, dass wir zu diesem großen Gott, den Schöpfer des Riesenuniversums, durch Jesus Christus, durch dem, was er für uns getan hat, eine persönliche Beziehung haben können, dass wir ihm alles sagen dürfen, all unsere Not, und dass er unser Helfer ist, dass er zu uns spricht durch sein Wort und dass er auf unsere Gebete hört. Das ist Wahnsinn. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist dieser große Gott, für den alles auf dieser Erde wie nichts ist, er ist dein himmlischer Vater, der dich liebt und der dir ganz persönlich helfen möchte, der dir beisteht in deiner Not und der dich trägt. Und dieser große Gott, er verlässt dich und er verlässt mich nicht. Du bist ihm nicht egal. Er hat dich in seiner Größe nicht vergessen. Und du bist auch nicht auf dich selber angewiesen. Und nur wenn du dich ihm anvertraust und auf ihn hast immer und immer wieder, kannst du zu dieser Kraftfülle kommen, sodass du unermüdlich weiterläufst. Gott ist ein helfender Gott. Er möchte seine Kraft uns mitteilen, wo wir eigentlich vor ihm weniger als nichts sind. Und das ist Wahnsinn, oder? Was für ein Gott haben wir? Wie wunderbar ist er? Gott ist so groß und herrlich. Er ist mit uns kleinen Menschen nicht zu vergleichen. Das haben wir heute erkannt, vergessen wir hoffentlich nicht mehr so schnell. Er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende, er ist der Unvergleichliche, er ist der Herrschende und er ist auch der Helfende. Und das alles macht Jesaja dem Volk Gottes deutlich. Und warum? Was soll das bewirken? Es soll bewirken, dass sie wieder umkehren zu diesem Gott, dass sie ihn wieder als Gott respektieren, dass er Gott ist und sie kleine Menschen sind. Und das will Gott auch in unserem Leben bewirken, dass wir ihn anerkennen und respektieren als Gott, dass er die Nummer eins ist in unserem Leben und dass wir ihm allein dienen und ihm allein anbeten. Denn er ist würdig, alle Ehre und Anbetung zu bekommen. Wir wollen schließen mit Gebet. Unser Vater, du bist so groß, so herrlich, so unermesslich für uns Menschen, dass wir dich nicht verstehen können, wie groß und herrlich du bist. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst, deine Größe und Herrlichkeit, dass wir verstehen, wer du bist. Und dass wir aus dem Standpunkt auch unser Leben beurteilen, verstehen, du hast einen Plan mit unserem Leben. Du bist gut und du tust Gutes. Und du bist der, der uns beiseite steht, der unser Helfer ist, auch in dieser Zeit. Herr, wir wollen dir vertrauen, auf dich harren. Wir wollen dich loben und preisen, dich anbeten. Wir danken dir, dass du uns beistehst und dass du mit uns gehst, dass du treu bist zu uns, auch wenn wir untreu sind. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.